Das wachsende Haus soll Zeitnotwendigkeiten erfüllen, schreibt Leberecht Migge 1932 in Die wachsende Siedlung. Und weiter: Entsprechend würde die Wohnung im wachsenden Haus ihren Inhaber zwangsläufig in der Muse mit Luft und Sonne und in der Arbeit mit Boden und Garten in engste Beziehung bringen. Und wenn dieses Wohnen auch mancherlei Entbehrungen mit sich bringen sollte, so wird es eine nicht geringe Nebenwirkung unserer Siedlung sein, Überflüssiges bewusst abgestoßen zu haben. Kultur haben heißt wählen können. Leberecht Migges Idee eines kleinen Hauses inmitten eines Gartens, der zur Selbstversorgung dient, stammt zwar vom Beginn des 20. Jahrhunderts, ist aber äußerst aktuell. Man denke an den Hype um Tiny Houses, man denke daran, dass Minimalismus in aller Munde ist, dass immer mehr Menschen ihr eigenes Gemüse anbauen wollen oder es zumindest behaupten. Das Projekt Licht, Luft, Scheiße hat die Geschichte der Ökologiebewegung in Deutschland erforscht. Noch bis Ende Oktober werden die Ergebnisse in Form zweier Ausstellungen und bei zahlreichen Veranstaltungen präsentiert. Ein Teil dessen ist die Ausstellung in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, der NGBK. Wer sich dort hineintraut, wird überwältigt von einer kleinteiligen Materialsammlung aus den Recherchen der Projektgruppe. Das heißt, Texte, architektonische Entwürfe, Fotos, Filme, Installationen. Vieles davon ist erstmal gar nicht so leicht zu deuten. Es geht um gemeinnützigen Wohnungsbau, anarcho-syndikalistische Siedlungen, Selbstversorgung und darum, wo das hin soll, was wir nicht mehr brauchen können. Ein dickes Buch hilft den Besucherinnen, mehr zu verstehen und Verbindungen zwischen den verschiedenen Objekten herzustellen. Es ist Arbeit, sich diese Ausstellung anzusehen, aber eine Arbeit, wie ich finde, die sich lohnt. Zum Beispiel, wenn es um das Werk des bereits erwähnten Architekten Leberecht Migge geht. Florian Wüst, ein Kurator aus dem Projektteam der Ausstellung über die Wohnphilosophie von Migge.
Migge war eigentlich so der radikalste Garten- und Landschaftsarchitekt des neuen Bauens, in den 10er Jahren schon tätig und wurde dann immer bewusster und ging immer weiter in seiner Idee der Kolonisierung und der Aussiedlung von Städtern, aber auch seiner Idee eines produktiven technischen Gartens mit der Idee der Selbstversorgung. Also er hat sich stark dagegen ausgesprochen, dass den Menschen schlüsselfertige Wohnungen übergeben werden. Und im Gegensatz dazu war eigentlich seine Konzeption, dass die Wohnung eigentlich erst aus der Bewirtschaftung des Gartens heraus erwächst. Also es stand natürlich im totalen Gegensatz gegenüber auch einem gemeinnützigen Wohnungsbau, wo eine Stadt oder eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft quasi Wohnungen für die Bevölkerung herstellt mit neuen Standards. Das ist auch seine Konzeption letztendlich einer Etappenbauweise, dass es wirklich mit einer Gerätekiste anfängt. Das wird dann zu einer Laube, die dann schon bewohnbar ist und um die gruppieren sich dann Stallungen und weitere Räume bis zu einem Wohnkern, der auch zweistöckig werden hätte können.
Wie dieses Konzept konkret realisiert werden sollte, dazu hat Leberecht Migge verschiedene Techniken entwickelt.
Also eine Perfektionierung des Kompostierens, dann die verschiedenen Pflug- und Gartengeräte, die man dann einzusetzen wusste. Aus diesem Ertrag dann letztendlich jeder Siedler oder jede Siedlerfamilie auch das Haus selber finanzieren kann. Hat dann aber verschiedene Gartentypen natürlich schon auch dargestellt, weil jetzt nicht jeder sagen oder aus der Lohnarbeit aussteigen konnte und sage, ich werde jetzt Vollerwerbsgärtner. Was zuerst ist, ist der Garten, ist der Boden und dessen Bewirtschaftung dann in Form der Selbsthilfe ermöglicht den Bau des Hauses. Was jetzt natürlich keine Mietseinheit ist, sondern das waren dann eher natürlich Einfamilien- oder Doppelhaushälften, die er konzipierte.
Migges Entwürfe mündeten in einem großen Selbstversuch, der sogenannten Sonneninsel im Sardinsee bei Berlin.
Das hat er eigentlich dann neben seiner Siedlerschule in Worpswede dann auf dieser Insel, der sogenannten Sonneninsel, gemeinsam mit Elisabeth Elsässer begonnen zu praktizieren. Er verstarb dann relativ schnell und Elisabeth Elsässer hat es dann bis 1945 mit ihrer Familie weitergetragen. Und das Delikate daran ist, es war einerseits Selbstversorger-Experiment. Die Insel wurde mit Berliner Rohmüll aufgeschüttet, um sie zu kultivieren. All die Elemente, die von Migge quasi eingeführt wurden und viele Planungen auch eingesetzt wurden, die Siedlerfenster, das Dungsilo, die Fruchtmauer, natürlich auch das Trockenklo wurden dort ebenso realisiert. Deshalb ist das quasi so interessant, am Ende seines Lebens das so nochmal so ganz kondensiert in diesem kleinen Projekt zusammengefasst zu haben, all seine Konzepte und Ideen. Und gleichzeitig war es Liebesnest, denn Elsässer und Migge betrieben eine außereheliche Liebesbeziehung, die von Martin Elses, also auch einem bekannten Kollegen von Migge und Architekt des Neuen Bauens im Neuen Frankfurt, akzeptiert wurde.
Die Sonneninsel, das ist ein passender Name für ein Liebesnest. Die Sonneninsel sollte aber nicht nur ein Modell sein für ein Liebespaar, sondern ein Modell für die ganze Stadt. Die sollte sich dann mit kreislaufbasierter Abfallwirtschaft und intensiver Bodenarbeit selbst versorgen. Das etwas fragwürdig klingende Motto dazu lautete: Eine Weltstadt kolonisiert. Berlin versorgt sich selbst. 1 Million Berliner siedeln aus. Dazu schrieb Migge im Juli 1933 den folgenden Text.
Was weiß der Berliner von seiner Stadt? Weiß er, dass Berlin über 32.000 Hektar Land, also über 100 Rittergüter, zum Teil noch auf Stadtgebiet, zum Teil in nächster Nähe verfügt? Vielmehr nicht verfügt, da dieses ganze kostbare und geborene Siedlungsgebiet der Stadt seit 50 Jahren für Berieselung mit stinkendem Kloakewasser reserviert und für den gewöhnlichen Sterblichen gesperrt ist? Weiß der Berliner, dass dieses sogenannte Abwasser in der unvorstellbaren Menge von 230 Millionen Kubikmeter jährlich über dieses Land gestaut wird und dass dabei sowohl der Wassergehalt als auch der Dunggehalt nur zu einem Bruchteil ausgewertet wird, das heißt in Pflanzenwuchs, das in Nahrung umgewandelt wird? Weiß er, dass auch die 775.000 Tonnen Müll samt der 500.000 Tonnen Kehricht und sonstigen Abfällen der Stadt ebenfalls größtenteils den Weg alles Fleisches gehen? Weiß der Berliner insbesondere, dass er für die Beseitigung dieser städtischen Abfälle rund 50 Milliarden Reichsmark an Gebühren und Zinsen draufzahlen muss? Wenn er das alles wüsste, würde er das Projekt, nämlich 1 Million Berliner auszusiedeln, sie auf ihrem eigenen Stadtland im Angesicht ihrer Stadt unter Ausnutzung ihrer kostenlosen Bodenbetriebsmittel und der heute leerlaufenden Verkehrsmittel anzusetzen, keinesfalls als utopisch ansehen. Dieser Plan ist schon deshalb nicht utopisch, weil wir, was wiederum die wenigsten Berliner wissen werden, mit unseren Schrebergärten, wilden Siedlungen und Landhausgärten ja schon heute über 1 Million Berliner in irgendeiner Form mit dem Boden verbunden haben. Allerdings zumeist in nur einer schlechten Form. Wir wollen sie mit schärferen Bodenwaffen als bisher ausrüsten und sie als ein geschultes Heer von überzeugten Kolonialisten dem Strom der halbbesinnungslosen Stadtflüchtigen entgegenstellen.
Schreibt Leberecht Migge in einer Sprache, die durchaus militaristische Tendenzen hat. Von den Wurzeln der Ökologiebewegung in Deutschland zu erzählen, heißt auch, von den Wurzeln des Nationalsozialismus zu erzählen.
Das war eine sehr ausdifferenzierte ökologische Bewegung, aber natürlich in sich quasi, wenn man sich wieder zurückbezieht oder verbindet mit dem Boden, ist das auch was, was natürlich nahe kommt, eine Ideologie, die auch den als einen Boden, der quasi nur denjenigen gehört oder auf dem nur diejenigen berechtigt sind, die auch unmittelbar zur Volksgemeinschaft gehören. Also es war natürlich eine starke, auch völkische Tendenz in diesen Siedlerbewegungen, in den Kommunegründungen und in einer quasi antimodernen Haltung aus diesen Prozessen der Industrialisierung auszusteigen beziehungsweise zu versuchen, auch die Natur letztendlich zu retten. Gleichzeitig gab es aber Anarcho-Syndikalisten, die auch Land besetzt haben und das kultivierten oder wie die Obstbaukolonie in Eden, wo dann auch beide Tendenzen zusammenkommen, weil es war auch eine größere Einheit, es waren Vegetarier, die dort die Siedlung gegründet haben. Da gab es Leute wie Silvio Gesell, ne, mit seiner alternativen Geldtheorie, aber auf der anderen Seite auch dann ein sehr nahtloser und problemloser Anschluss bzw. Gleichschaltung 1933. Also das ist was, was man natürlich mit behandeln muss und auch mit immer vergegenwärtigen, wie eng sich das kommt, wenn man sich um die Erhaltung des Bodens kümmert. Aber man kann dann trotzdem natürlich, bildet sich das auch in der Lebensreformbewegung in dem ganzen politischen Spektrum ab. Und da geht es natürlich dann nochmal um andere Einstellungen und Überzeugungen, weil das muss ja nicht notwendigerweise heißen, dass man dann andere ausschließt oder dass man sich irgendwie in einem völkischen Gedanken des Besseren oder des Artreineren irgendwie hingibt. hat aber Migge dann schon auch getan am Schluss, also hat dann sehr stark militaristische und auch nationalsozialistische Töne und Terminologien übernommen. Inwieweit aus wirklich innerer politischer Überzeugung, würde ich mal dahingestellt lassen, aber sicherlich auch aus einer Motivation für professionellen Überlebens, weil natürlich in der Wirtschaftskrise dann Anfang der 30er Jahre auch die Aufträge für ihn immer rarer wurden und er versuchte dann auch in Opposition zur biodynamischen Landwirtschaft sich zu positionieren und Nationalsozialisten für seine Auffassung zu gewinnen, womit er dann nicht wirklich viel Erfolg hatte, aber ein paar seiner Texte und Veröffentlichungen so von 1935 sind schon ein bisschen schwer zu lesen.
Die Ausstellung Licht, Luft, Scheiße nimmt aber nicht nur Bezug auf die Ökologiebewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch die 60er und 70er Jahre sind wichtig für das Kuratorenteam. Florian Wüst hebt dazu die Architektin Merette Matern hervor. Von ihr ausgestellt ist unter anderem ein Gemeinschaftsentwurf für eine Trabantenstadt. Die Stadtlandschaft sollte dort zur Landschaftsstadt werden.
Ja, Matern ist also für mich persönlich wirklich eine große Entdeckung gewesen im Rahmen unserer Recherchen, weil sie sehr konsequent sowohl ökologische, planungsintegrative und demokratische Prinzipien in ihren Entwürfen vereinigte. Da ging es um eine große Planung, ausgeschrieben von der Neuen Heimat und dem Bund Deutscher Architekten, also eine große Trabantensiedlung, wo man versuchte oder eigentlich das so ankündigte, hier mal der Unwirtlichkeit der Städte beizukommen und was anderes zu entwerfen, was eben nicht glückte. Und der Entwurf von Matern und ihren Kolleginnen ragte da wirklich heraus, weil er einerseits ästhetisch, weil sie sich wirklich als quasi die Landschaft als Bauform aneignete in diesem Entwurf. Das sind wie alpine Architekturen, also auch in die Landschaftsform eingepasste, quasi bergartige Bauten in ihrer Terrassierung, die aber andererseits letztendlich nur Rahmenkonstruktion festlegen, um dann auch im Gebrauch oder durch die einzelnen Bewohnerinnen dann nochmal angepasst werden zu können. Also hier auch so ein flexibles Moment oder so eine fortgesetzte Partizipation, indem man nicht alles bis auf die letzte Ecke und letzte Schraube in der Wand festlegt, sondern dann noch viel Raum lässt, auch für diejenigen, die dann in diesen Strukturen zu leben haben.
Dazu schrieb Merette Matern.
Noch ehe ich große Reisen machen konnte, skizzierte ich Terrassenhäuser, hochgestapelt und in Erdfalten aufgehoben, in denen Menschen sich Häuser aus hellen Häuten erbauen würden. Doch auch die Burgen auf den Bergen, ob nun alt und zerfallen oder noch bewohnt, übten eine große Anziehungskraft aus. Diese kindlichen Erfahrungen blieben prägend für spätere Wünsche. Hoch auf den Bergen zu leben, sich in Felsen einzunisten, Häuser zu bauen, die wie Felsen selber aussahen. Als geschichtete Formationen so aus der noch urwüchsigen Natur gegossen wären, als wären sie selbst ein Teil derselben. Während ich studierte, fiel es mir auf, dass ich die Natur als große Meisterin erkannte, wie immer sie sei. Vom Meer angeregt entwickelte ich bergstadtähnliche Städte, wie Muschelstrukturen, eine neue Vermählung zwischen uralter Stadtbaustruktur, Formen der Natur und neuartigen Konstruktionen. Schalenbetonbauweise, Papierkonstruktionen, Häuser aus Ton, Porzellan, Schaumstoffen und geklebten Leichtbau-Holzbauweisen in Formen wie der Bootsbauweise oder Fliegende, der Flugzeugbauweise oder Fahrende, also dem Automobil nachempfundene fantastische Häuser, stellte ich mir vor.
Die Architektur als Erweiterung der Natur. Ein Gedanke, der immer wieder auftaucht in der Ausstellung Licht, Luft, Scheiße, hier beschrieben von der Architektin Merette Matern. Hier zur Sprache gekommen sind zwei kleine Beispiele. Zu entdecken aber gibt es eine Vielzahl solcher kleiner Welten, alle mehr oder weniger miteinander verbunden. Sie sind unter anderem präsentiert in den Räumen der neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, der NGBK. Das ist aber nicht alles, denn zum Projekt Licht, Luft, Scheiße gehört auch Folgendes, sagt Florian Wüst.
Das Interessante ist hier, dass wir einen politischen Kunstverein mit einem Wissenschaftsmuseum zusammenbringen und das einen aufbaut auf einem gewissen Transfer von Wissen. Das heißt, wir haben in der NGBK vor allem die historische Recherche, die sich über eine Vielzahl von originalen Objekten, aber auch Reproduktionen von Buchseiten, Bildern, Illustrationen, Fotografien und so weiter manifestiert und haben also das auch kombiniert mit ein paar künstlerischen Positionen. Aber vor allem die zeitgenössische Kunst ist im Botanischen Museum zu finden, wo dann nochmal eine ganz andere Perspektive von KünstlerInnenseite auf das Thema geworfen wird. Und da gibt es nur einen kleinen Anteil von einem eher klassischen wissenschaftlichen Display. Und in der Nachbarschaftsakademie im Prinzessingarten gibt es ganz andere Prozesse. Das ist vor allem ein Workshop- und Veranstaltungsprogramm. Dort habe ich zum Beispiel auch ein Filmprogramm kuratiert. Also so haben wir quasi im engeren Sinne klassische Ausstellungsformate und einen starken sozialen, sozialpolitischen Prozess.
Denn das ist es auch, worum es dem Projektteam geht. Eine Verbindung zu schaffen zu heutigen ökologischen Ansätzen. Die Geschichte der Ökologiebewegung, hier gezeigt als ein fragmentarisches Bild, soll produktiv gemacht werden für die dringlichen aktuellen Fragen in Klima- und Umweltschutz. Licht, Luft, Scheiße, Perspektiven auf Ökologie und Moderne heißt das Ausstellungsprojekt und ist samt dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm noch zu sehen bis 27. Oktober in Berlin.